läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Seit 11 Jahren steht die Ukraine unter Beschuss. Russland begann damals, Gebiete im Osten, darunter auch die Krim, einzunehmen. Vor 3 Jahren dann versuchte Putin mit seinem Militär das ganze Land in wenigen Wochen zu erobern. Das gelang ihm zwar nicht, doch die Ukraine kann seitdem keinen Tag in Frieden leben. Nun steht womöglich ein Durchbruch bevor, noch nicht zu einem langfristigen Frieden, zumindest aber für einen 30-tägigen Waffenstillstand. Was das bedeuten könnte, dazu gleich unsere Korrespondentinnen live aus Washington, Kiew und Moskau. Zuerst die Entwicklungen der vergangenen Stunden von Sarah Schmidt.
Alle bereit? Fragt US-Außenminister Marco Rubio in Richtung Presse und stellt dann vor, was die Ukraine und die USA vereinbart haben. Die Ukrainer haben unser heutiges Angebot angenommen, einen Waffenstillstand und sofortige Verhandlungen aufzunehmen, um diesen Konflikt dauerhaft und nachhaltig zu beenden. Etwa 8 Stunden, so heißt es, haben ukrainische Vertreter mit ihren US-Partnern verhandelt. Besonders wichtig für die Ukraine? In einem gemeinsamen Statement kündigen die Amerikaner auch an, die Militärhilfe für die Ukraine sofort wieder aufzunehmen und sie mit Geheimdienstinformationen zu versorgen. Ich möchte Präsident Trump für die konstruktive Diskussion im Team danken. Konstruktive Diskussionen, nicht selbstverständlich. Noch nicht einmal 2 Wochen sind seit diesen Szenen vergangen, als US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky im Weißen Haus aneinander gerieten. Ein beispielloser Eklat. Mehr Dankbarkeit und Wille zu Friedensverhandlungen hatte Trump von Zelensky gefordert und nach dem Gespräch eine Kehrtwende in der US-Politik vollzogen, indem er einen vorläufigen Stopp der Ukraine-Hilfen angeordnet hatte. Auch wenn Zelensky gestern in Saudi-Arabien war, nahm er an dem Treffen heute nicht teil. Die 30-tägige Feuerpause solle nicht nur Luftangriffe mit Raketen, Drohnen und Bomben und Angriffe im Schwarzen Meer umfassen, sondern die gesamte Frontlinie, erklärte Zelensky in seiner Videobotschaft. Die Ukraine ist zum Frieden bereit. Jetzt muss Russland zeigen, ob es bereit ist, den Krieg zu beenden oder fortzusetzen. Es ist Zeit für die ganze Wahrheit. Kurz nachdem die Eilmeldungen zur Einigung in Saudi-Arabien um die Welt gingen, tritt Donald Trump vor dem Weißen Haus auf, macht gemeinsam mit Elon Musk Werbung für dessen Automarke und kommentiert dabei auch, wie es weitergehen soll mit den Verhandlungen. Denn bisher hat nur die Ukraine der Waffenruhe zugestimmt. Jetzt müssen wir hoffen, dass Präsident Putin dem auch zustimmt und wir das auf die Beine stellen können. Donald Trump will ein schnelles Kriegsende erzwingen, eines seiner Wahlkampfversprechen. Russland hatte er bisher weniger unter Druck gesetzt als die Ukraine. Es solle schon bald Gespräche mit Russland geben, so Trump. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums schloss das heute nicht aus.
Gudrun Engel in Washington. Gudrun, was bedeutet dieser offensichtliche Verhandlungserfolg für Donald Trump?
Herr Donald Trump gibt sich vorsichtig optimistisch. Für ihn ist klar, seine Taktik ist aufgegangen. Nach 3 Jahren Blutvergießen in der Ukraine hat er es jetzt geschafft, mit beiden Kriegsparteien zu sprechen und eben jetzt auch mit der Ukraine diesen mögliche Waffenruhe zu verhandeln, die er jetzt weitergeben kann an Russland. Das war ja sein großes Wahlkampfversprechen schon. Er hat es jetzt also geschafft, nicht so schnell wie angekündigt, innerhalb 24 Stunden. Hat ein bisschen länger gedauert und wir sind auch noch nicht am Ziel, weil wir keine Reaktion aus Russland haben bislang. Aber er hat es immerhin geschafft, dass wir einer möglichen Feuerpause, einer Waffenruhe und eventuell sogar einer Friedensverhandlung so nah sind wie bislang noch nie in diesen 3 Jahren. Das kann er sich ganz klar auf die Fahnen schreiben. Das wird er sicherlich auch tun. Jetzt liegt der Ball ganz klar im Feld der Russen. Das hat auch der US-Außenminister gerade noch mal so betont. Und deswegen muss man jetzt einfach abwarten. Der US-Sondergesandte Witkow wird nach Moskau reisen und dort dieses Angebot der Feuerpause machen. Und dann muss man eben gucken, wie es weitergeht.
Danke für diese ersten Einschätzungen aus Washington, Gudrun. Und wir schauen nach Kiew zu Susanne Peterson. Susanne, wie reagieren die Ukrainer auf diese Nachricht über einen möglichen Waffenstillstand?
schon durchaus erleichtert, weil man nach den ganzen Worten und Taten aus Washington in den letzten Wochen und Tagen überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, dass das so glimpflich ablaufen könnte. Gerade politische Beobachter waren hier extrem nervös. Es ging nochmal darum, welche Kleidung die Delegation tragen soll und welche nicht. Also man ist total erleichtert darüber, dass man seine Position so deutlich machen konnte. Auf der einen Seite eben zu sagen, wir sind ein souveräner Staat, wir haben eigene Interessen, wir wollen nicht einfach Territorium an so einen Aggressor abgeben. Und auf der anderen Seite eben immer wieder zu verdeutlichen, wir sind verhandlungsbereit, was ja auch im Vorfeld Präsident Zelensky immer wieder betont hatte. Wir sind dankbar und wir sind offen für Verhandlungen. Wir wollen diesen Krieg nicht. Es gibt niemanden, der ein größeres Interesse daran hat, als die Menschen hier in der Ukraine, diesen Krieg zu beenden, den sie ja auch nie wollten. Also es gibt hier eine große Erleichterung. Aber natürlich wartet man jetzt auch ab, wie Russland sich äußern wird, ob die bereit sind, da Zugeständnisse zu machen, auf die Ukraine zuzugehen. Da ist man natürlich entsprechend misstrauisch, weil eben in der Vergangenheit auch Vereinbarungen immer wieder gebrochen wurden. Jetzt aber erstmal große Erleichterung, dass man diesen wichtigsten Verbündeten nicht verloren hat und dass man eben nicht allein auf Europa angewiesen ist, auf die europäischen Partner, die ja gar nicht bereit waren, so kurzfristig einzuspringen.
Danke nach Kiew, Susanne. Und zu Ina Ruck in Moskau. Ina, werden die Russen einer Waffenruhe denn zustimmen?
Ich würde mal erst mal sagen, noch ist das tatsächlich gar kein Verhandlungserfolg von Donald Trump, denn noch wissen wir nicht, was Russland macht. Russland hat bislang immer Waffenruhen sehr skeptisch gegenübergestanden, also solchen Vorschlägen gelinde gesagt skeptisch. Präsident Putin selbst hat noch im Januar gesagt, man brauche überhaupt keine Waffenruhe, was man brauche, sei einen Frieden, und zwar einen Frieden zu Russlands Bedingungen. Jetzt einfach dann einer Waffenruhe zuzustimmen, das käme in der hiesigen Logik ja fast einem Einknicken gleich. Das wird, glaube ich, so einfach nicht zu holen sein hier. Jetzt wird es darauf ankommen, was die Amerikaner im Gepäck haben für Russland, für Putin. Das wissen wir ja noch gar nicht genau. Die Amerikaner sagen ja, es soll noch diese Woche ein Treffen geben. Russland hat das nicht bestätigt, aber nicht ausgeschlossen. Da wird also jetzt das Gezerre beginnen. Ich denke aber, dass man hier erstmal sich vom Schock erholen muss, denn man hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass da die Waffenlieferungen wieder aufgenommen werden für die Ukraine, und sicherlich nicht damit gerechnet, dass Trump mit seiner ganzen erratischen Art sich genauso schnell auch wieder gegen Russland drehen kann. Ich glaube, der Schock sitzt erstmal tief hier.
Danke auch für diese Einschätzungen aus Moskau, Ina Ruck. Ja, seit dem Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus erleben wir ein unheimliches Tempo in der weltweiten Sicherheitspolitik mit weitreichenden Folgen auch für uns. Deutschland muss stärker für die eigene Verteidigung sorgen. Längst ist hierzulande dabei auch die Debatte um die Wehrpflicht wieder aufgekommen, die formell nie abgeschafft wurde, sondern lediglich ausgesetzt. Damals, 2011, sagte Verteidigungsminister zu Gutenberg, die Verpflichtung zum Grundwehrdienst sei sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar. Auch die Bundeswehr insgesamt wurde verkleinert, um zu sparen. Doch inzwischen wird die Lage anders eingeschätzt, und der Bericht der Wehrbeauftragten des Bundestages warnt heute zum wiederholten Mal vor einem wachsenden Personalmangel und einer immer älter werdenden Bundeswehr. Kilian Pfeffer.
Und zwar will die Bundeswehr zusammen mit mir einen Roadtrip durch ganz Deutschland machen.
Es soll rüberkommen wie ein einziges Abenteuer.
Oh, scheiß mich an!
Action-Szenen zusammengeschnitten in Clips wie diesen sollen zeigen, wie aufregend es doch wäre, bei der Bundeswehr zu arbeiten.
Negativ? Verstanden, Auftrag erfüllt.
Die deutschen Streitkräfte brauchen dringend mehr Personal. Und mit Hilfe der sozialen Medien soll der Nachwuchs begeistert werden. Das klappt, findet die Wehrbeauftragte.
Es nützt ja nichts, wenn man so tut, als ob Soldat, Soldatin ein ganz normaler Job sei. Sondern es geht darum, ein Gefecht zu bestehen und dafür ausgebildet zu werden und einsatzbereit zu sein. Und deswegen sind da auch gute Wege gefunden worden, wie man das auf Social Media auch entsprechend darstellen kann.
Tatsächlich, bei der Bundeswehr sind im vergangenen Jahr fast 20% mehr Bewerbungen eingegangen. Ein Erfolg, sagt Eva Högel. Aber auch die Abbruchquote ist hoch. 25%. Es fehlen Planstellen und viele Dienstposten sind unbesetzt. Manche fordern neue bzw. alte Maßnahmen. Die Rückkehr zur Wehrpflicht sei unumgänglich.
Die Wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt. Das heißt, man kann sie mit einfacher Mehrheit im Deutschen Bundestag wieder einsetzen. Wenn uns das dieses Jahr noch gelingt, dann könnten wir bereits im zweiten Halbjahr 2025 die ersten Wehrpflichtigen begrüßen.
Doch kann die Rückkehr zur Wehrpflicht die Lösung sein? Zweifel bei der Wehrbeauftragten.
Das erstens würde die Bundeswehr überfordern, denn diese große Anzahl von, dann wären es ja junge Männer, könnte die Bundeswehr gegenwärtig überhaupt nicht verkraften. Die Bundeswehr hat dafür nicht genügend Stuben, nicht genügend Ausrüstung und was das Wichtigste ist, nicht genügend Ausbilderinnen und Ausbilder.
Eva Högel schlägt alternativ ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Männer und Frauen vor. Bei der Bundeswehr, beim Katastrophenschutz oder etwa in sozialen Einrichtungen. Gegen jeden verpflichtenden Dienst Die Linke. Ihr Vorsitzender wirft die Frage auf, warum 180.000 deutsche Soldaten eigentlich nicht ausreichten.
Ich denke ja, dass wir insgesamt hier in Deutschland mit der Bundeswehr sehr gut aufgestellt sind für eine Landes- oder für eine EU-Verteidigung. Alles, was im Moment fehlt, fehlt eigentlich da, wo Deutschland international in Auslandseinsätzen unterwegs sein will. Und ich finde, das muss man alles zurückfahren.
Welche Entscheidung sollte angesichts der Personalnot der Bundeswehr getroffen werden? Zurück zur alten Wehrpflicht, gar keine Pflicht oder ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr auch für Frauen? Eine neue Regierung wird sich mit diesen Fragen wohl beschäftigen müssen.
Ja, angesichts der neuen Herausforderungen brauchen wir wieder eine Wehrpflicht in Deutschland. Dazu zwei Meinungen, Pro und Contra, von Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk und Monika Wagener vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, eine Wehrpflicht ist eine Zumutung. Juristisch gesagt ein erheblicher Grundrechtseingriff. Aber dieser Eingriff ist eben möglich und jetzt wieder geboten. Als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, war das entscheidende Argument, die Grundrechtseingriffe seien nicht mehr zu rechtfertigen, weil sich die sicherheitspolitische Lage dauerhaft verändert habe. Der ewige Frieden dauerhaft ist jetzt aber vorbei. Und das heißt, die Grundlage für die Aussetzung der Wehrpflicht ist weg. Jetzt braucht die Bundeswehr dringend drei Dinge. Genug Geld, genug europäische Geschlossenheit und genug Soldaten. Was sollen Panzer, die keiner lenkt? Der Versuch, eine Freiwilligenarmee aufzubauen, scheitert seit Jahren. Zehntausende Soldaten fehlen. Die Zeit für erfolglose Werbekampagnen ist vorbei. Eine allgemeine Dienstpflicht wäre auch eine Lösung, ja. Aber langfristig. Das Grundgesetz müsste dafür ja geändert werden. Weil es eilt, ist die Wehrpflicht besser. Sie muss nur reaktiviert werden. Der freiheitliche Staat lebt schon auch von Voraussetzungen, die er selbst garantieren kann und muss. Seine Verteidigungsfähigkeit gehört dazu. Deshalb brauchen wir die Wehrpflicht wieder.
Vorsicht, die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist eine Scheinlösung. Es fehlt der Bundeswehr an Personal, ja. Die Frage ist nur, an welchem? Ist ihr wirklich damit geholfen, wenn die vorhandenen Soldaten ihre Energie jetzt auch noch in die Ausbildung und Verwaltung tausender junger Wehrpflichtiger stecken, die dann nach kurzer Zeit wieder ausscheiden? Braucht es in diesen Zeiten nicht eher gut ausgebildete Spezialisten, die hochkomplexe Waffen bedienen können, an denen Wehrpflichtige ohnehin nicht geschult werden? Kann man mit den Unsummen für Wehrausbildung und Kasernen nicht besser die richtigen dauerhaft anziehen? Die Bundeswehr findet nicht genug Freiwillige, dann ist sie noch nicht attraktiv genug. Wenn junge Männer oder Frauen bereit sind, ihr Land zu verteidigen und dafür hohe persönliche Risiken in Kauf nehmen, dann sollten sie dafür erhebliche gesellschaftliche Vorteile erhalten und hervorragend entlohnt werden. Wie kann es sein, dass in vielen Berufen, in denen niemand sein Leben einsetzen muss, immer noch deutlich bessere Gehälter gezahlt werden als in der Bundeswehr? Als schlagkräftigste Armee der Welt gilt die US-Armee, eine Berufsarmee. Die wirbt um Spezialisten auch schon mal mit fetten Bonuszahlungen. Kein Geld dafür? Der Bundesrechnungshof prangert regelmäßig an, dass in Rüstungsaufträgen Milliarden unnötig versickern. Auch die könnten für eine attraktivere Entlohnung der Soldaten genutzt werden. Hier bräuchte man dann aber auch eine Zeitenwende.
Die Meinungen von Achim Wendler und Monika Wagener. Das ist nicht irgendeine Currywurst, es ist die eigens bei Volkswagen hergestellte Currywurst mit dem Namen Originalteil. Im Sortiment seit 1973 und im vergangenen Jahr mit einem Rekordabsatz. 8,5 Millionen Stück. Damit produziert die VW-Gruppe inzwischen fast so viele Currywürste wie Autos. Zuletzt rollten 9 Millionen Fahrzeuge vom Band, allerdings bei einbrechendem Gewinn. Ein Minus von gut 30%. Bevor uns das gleich unser Börsen- und Finanzexperte Markus Gürne einordnet, hat Annette Deutzkens für uns eine VW-Bestandsaufnahme.
Auch das ist ein Volkswagen. Beautiful.
Der Lamborghini, eins der Modelle, das Volkswagen an diesem Tag Journalistinnen und Journalisten für eine kurze Probefahrt zur Verfügung stellt. Sein Geld verdient Volkswagen aber eher mit diesen Autos, Audi, Cupra, VW. Nur, Geld zu verdienen ist für Volkswagen ein ziemlich hartes Geschäft geworden. Solide, nennt Konzernchef Oliver Blume die Ergebnisse für 2024. 9 Millionen Fahrzeuge hat Volkswagen 2024 verkauft. Der Umsatz stieg leicht auf knapp 325 Milliarden Euro. Nach Abzug von Steuern und Abgaben blieben 12,4 Milliarden als Nettogewinn in der VW-Kasse. Ein Minus von rund 30%. Hauptgrund? Der Konzernumbau, so der Vorstandsvorsitzende.
Dabei muss man berücksichtigen, dass wir rund 3 Milliarden Euro an Restrukturierungsaufwendungen dort zurückgestellt haben. Und dann sind wir gar nicht so weit weg von dem, was wir im Vorjahr hatten. Jetzt gilt es für uns, dort weiter Tempo zu machen. Wir sind auf der Ertragsseite, was die Produkte betrifft, schon sehr gut unterwegs und müssen jetzt einfach an den Kosten weiterarbeiten.
VW spart also, muss dafür aber erst einmal Geld ausgeben. Für Altersteilzeit und Abfindungen etwa, das schmälert den Gewinn. 35.000 Stellen sollen bis 2030 bei der Kernmarke VW in Deutschland wegfallen. Das künftige 20.000 Euro E-Auto etwa, das Blume und Markenchef Schäfer vergangene Woche vorstellten, wird in Portugal gebaut. Die Fabrikkosten dort etwa halb so hoch. In Deutschland ist vor allem am Standort Osnabrück unklar, wie es langfristig weitergeht. Konzernchef Blume schließt auch eine Kooperation mit der Rüstungsindustrie nicht aus.
Wir schauen uns sehr gezielt an, was dort an Notwendigkeiten ist. Wenn es dann beispielsweise auch um Militärfahrzeuge gehen sollte, dann muss man das prüfen. Aktuell gibt es keine Entscheidung dazu und wir sind grundsätzlich für solche Themen auch offen.
Es geht bei VW aber nicht nur um Kosten und die Zukunft einzelner Werke.
Ich glaube, das spannendste Thema ist, ob es gelingt, die technologische Führerschaft wieder in verschiedenen Feldern zu erklimmen. Es ist ja so, dass Volkswagen mindestens so viel innovativer sein muss, wie es teurer ist. Es gilt aber leider auch der Umkehrschluss. Wenn man nicht innovativer ist, kann man auch nicht teurer sein.
Das gilt vor allem für den umkämpften chinesischen Markt. Volkswagen will dort mit Hilfe chinesischer Kooperationspartner wieder aufholen. Die Zeit drängt.
Da fragen wir nach bei Markus Gürne in der Frankfurter Börse. Markus, Volkswagen ist ja immer noch einer der größten Autobauer der Welt, allerdings jetzt mit gut 30% Gewinneinbruch. Wie konnte das denn passieren?
Ja, das ist die Mischung aus mehreren Problemen. Zu hohe Kosten in den Stammwerken in Deutschland. In der Autoindustrie wird gut bezahlt. Bei Volkswagen wird sehr, sehr gut bezahlt. Das ist schön für die Belegschaft, aber zunehmend problematisch für den Konzern. Denn, und das ist das zweite Problem, wenn die Verkäufe im bisherigen sicheren Gewinnbringerland China rückläufig sind und weniger verdient wird, dann drückt das gewaltig auf die Konzernkasse. Und dann sind da noch die Premium-Töchter Audi und auch Porsche. Sie sind unter Druck. Die Verkaufszahlen von Audi sind schon lange nicht mehr das, was sie einmal waren. Porsche leidet ebenfalls unter China und die Kunden unter zig Rückrufen beim einstigen Einstieg von Porsche in die E-Mobilität, dem Taycan. Das alles schadet der Reputation, den Verkäufen und am Ende eben auch der Kasse. 2025 soll jetzt vieles besser werden. Belegschaft und Vorstand steuern um. Aber VW ist ziemlich groß. Das wird also nicht so schnell gehen. Und dann ist da noch auf dem anderen wichtigen Markt in den USA noch ein US-Präsident namens Trump am Lenkrad.
Ja, VW hat also selbstgemachte Probleme, Markus, du sagst es, aber hinzu kommt jetzt die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Trump. Die US-Börsen sind so schwach wie lange nicht mehr. Welchen Plan verfolgt denn da Trump?
Ja, das ist die 1-Million-Euro-Frage. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber er hat wohl eigene übergeordnete Ziele. Klar scheint, die bestehenden Dinge wie die Vereinten Nationen, der Freihandel, das interessiert ihn nicht. Bündnisse wie das alte transatlantische Bündnis mit Europa auch nicht. Und ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob ihn Ökonomie interessiert. Jedenfalls zeigt seine Zollpolitik, die sich ja jeden Tag ändert, dass er eines nicht versteht, dass Unternehmen, auch die in den USA, eine gewisse Planungssicherheit brauchen. Die zerstört Trump mit beinahe täglichen Änderungen von Ansagen. Just heute wieder mit der Ankündigung von Strafzöllen gegen Kanada in Höhe von 50%. Und das hat eine ganz interessante und deutlich sichtbare Auswirkung. Die Börsen in den USA geben nach. Bei Anlegern und bei großen Investoren schwindet das Vertrauen in die Administration von Trump. Die Angst vor einer Rezession in den USA, die nimmt zu und das Kapital geht. Zuletzt 4 Billionen US-Dollar. Manches Geld geht dorthin, wo es mehr Rechtssicherheit gibt und interessante Unternehmen, Europa beispielsweise. Und auch dorthin, wo es eine Aussicht gibt auf ein riesiges Konjunkturprogramm für Infrastruktur und Verteidigung und Anleihen eines Top-Schuldners Geld bringen kann, Deutschland.
Markus, und wie könnte es jetzt weitergehen für unsere Wirtschaft?
In Bezug auf Donald Trump und seine Wirtschaftspolitik wohl so wie bisher unberechenbar. Die Börsen als Gradmesser der Wirtschaft könnten aber dafür sorgen, dass Trump irgendwann reagiert und anders agiert. Aber darauf zu setzen, das ist eine heikle Wette. Ich schlage vor, den unangenehmsten Fall anzunehmen und sich unabhängiger zu machen als Konsequenz. Das bedeutet, Europa wirklich mit seiner ganzen ökonomischen Kraft zu bündeln, neue Partnerschaften und Märkte wie zum Beispiel Indien zu suchen. Im Grunde das zu tun, was die USA bisher sehr gut gemacht haben, neue Bündnisse schließen. Europa hat ziemlich viel zu bieten und wenn wir das richtig machen, dann kann das eine richtig gute Zukunft werden.
Danke für deine Einschätzungen, Markus Gürne in der Frankfurter Börse.
Gerne. Grüße nach Hamburg.
Dass Klettergerüste oder Wippen keine Corona-Schleudern waren, das wissen wir inzwischen längst. Doch im Frühjahr 2020 war die Sorge vor einer Ausbreitung des Virus so groß, dass etliche Bundesländer sogar Spielplätze dicht machten. Heute liegt es genau 5 Jahre zurück, dass der Corona-Ausbruch von der Weltgesundheitsorganisation zur Pandemie erklärt wurde. Kurz darauf wurde damals auch in Deutschland der erste Lockdown beschlossen. Und auch wenn die Einschränkungen schon weit hinter uns liegen, die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie haben auch in Freundschaften und Familien manches trennende Band gezogen. Jan Koch.
2 Geschwister, Jasmin und Illo, die über ihre Corona-Erfahrungen reden, sich aber nicht zeigen wollen, die eigentlich viel Gutes übereinander zu sagen haben.
Ich würde Illo beschreiben als loyalen Menschen, kritisch, intelligent.
Sie ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig, sehr emotional, hilfsbereit, empathisch.
Doch Corona, das Masketragen, das ganze Geteste, die Einschränkungen. Als die Pandemie damit vor 5 Jahren beginnt, beginnt auch ihre Beziehung miteinander belasteter zu werden. Jasmin ist heute 31, Wissenschaftlerin. Ihr etwas älterer Bruder Illo arbeitet als Systemadministrator. Die beiden erzählen davon, wie sie jeweils einen ganz anderen Umgang mit den Corona-Maßnahmen gewählt haben.
Ich bin da mitgegangen. Ich fand das auch gut, dass Maßnahmen getroffen worden sind. Und sie mussten auch getroffen werden, auch wenn sie für viele sehr einschränkend waren.
Ich habe es versucht zu vermeiden. Also man hat sich versucht, überall durchzuschummeln, wo es ging. Ganz einfach, weil es halt einfach auch eine Sache aus Prinzip war.
Illo wollte sich vom Staat nicht einschränken lassen, ihm ging vieles zu weit. Er wollte davon auch seine Schwester überzeugen, doch sie hat sich entschieden, den Corona-Regeln zu folgen. Der Konflikt zwischen den beiden wächst.
Dass das meine Schwester unter anderem so einfach mitgemacht hat, ohne es zu hinterfragen, das hat mich schon ganz schön gestört.
Bianca Liebrand von einer Beratungsstelle in Essen kennt ähnliche Fälle. Sie ist Psychologin, bietet seit der Pandemie Gespräche für Menschen an, die sich mit ihrem engsten Umfeld immer wieder wegen Corona streiten. Jede Woche noch melden sich bei Ihnen mehrere Fälle.
Die Beratungsfälle bei uns beziehen sich schon meistens auf die sehr engen Angehörigen. Seltener sind es Freunde, Kollegen oder Bekannte, sondern es sind meistens wirklich Paare oder Eltern von jüngeren Personen oder Geschwister.
Viele Betroffene haben die Hoffnung, dass alles wieder gut wird.
Wichtig ist zu wissen, man soll jetzt gar nicht unbedingt den anderen vom eigenen Glauben überzeugen, sondern es geht darum, Streitigkeiten zu minimieren, wieder in Kommunikation miteinander zu kommen und diesen Riss, von dem man auch immer wieder spricht, den zu vermindern.
Auch Jasmin wollte ihren Bruder verstehen, der bei Demos gegen Corona-Maßnahmen mitging, wo auch Querdenker dabei waren.
Mir ging es nie darum, ihn zu überzeugen, sondern ihn nicht zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist, dass wir einfach alle scheiße Angst um ihn hatten, dass er sich da radikalisiert.
Er sagt, die Angst ist nie berechtigt gewesen, denn am Ende würde er sich immer für seine Familie entscheiden. Trotzdem, der Konflikt bleibt. Illo ist bis heute ungeimpft, Jasmin geimpft. Sie bleiben in Kontakt, beschließen aber nicht mehr über die Pandemie zu sprechen, was ihre Beziehung erleichtert, aber auch weiterhin belastet.
Und auch der Deutschlandtrend hat sich mit der Frage beschäftigt, wie sehr die Corona-Pandemie die Bevölkerung auseinandergebracht hat. Claudia Müller in Köln, lässt sich das denn beziffern?
Wir haben die Menschen im Januar gefragt, wie sie rückblickend auf die Zeit der Pandemie schauen, ob es da Meinungsverschiedenheiten gab in der Familie oder im engeren Freundeskreis. Und da haben uns 53% gesagt, dass es keine größeren Meinungsverschiedenheiten gab, eben in der Familie oder mit engen Freunden. 46% aber, die sagen, dass es schon größere Meinungsverschiedenheiten in dieser engeren Gruppe gab. Und jetzt wollen wir noch auf genau diese Gruppe schauen, nämlich auf die Menschen, die von größeren Meinungsverschiedenheiten berichtet haben. Hatte das dann Konsequenzen? Gab es da zum Beispiel Kontaktabbrüche? Und da sagen 8%, es gab einen dauerhaften Abbruch bei ihnen in der Familie oder mit engem Freund oder Freundin. 17% sagen, es gab einen zeitweisen Abbruch des Kontakts. Und 73% sagen, es gab keinen Abbruch des Kontakts. Also insgesamt eine große Mehrheit berichtet, dass die Meinungsverschiedenheiten, die es zwar gab, keine Konsequenzen hatte, aber ein Viertel sagt, wenn es diese Meinungsverschiedenheiten gab, dann gab es zumindest einen zeitweisen oder sogar einen dauerhaften Abbruch der Beziehung.
Claudia, und wo lagen die Meinungen denn besonders weit auseinander?
Wir haben zum Thema Corona natürlich viele Fragen gestellt und wir haben sie häufig wiederholt. Und die haben wir uns angeschaut und nochmal analysiert, wo gab es denn nun große Differenzen oder vielleicht auch weniger große Differenzen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und wir wollen jetzt einmal schauen auf den Komplex, der sich konkret mit Impfungen beschäftigt hat. Also zum Beispiel, sind Sie für oder gegen eine Impfpflicht und so weiter. Also gab es ja unterschiedliche Fragen. Und wir schauen jetzt auf eine Grafik, die zeigt, wie groß die Meinungsdifferenzen waren. Schauen wir zuerst auf eine Gruppe, wo die Unterschiede nicht so groß war, nämlich zwischen Männern und Frauen, dann sind die Unterschiede sogar kleiner geworden. Also umso kleiner der Wert, umso kleiner die Meinungsdifferenzen, umso höher der Wert, umso höher die Meinungsdifferenzen. Gestiegen sind die Meinungsdifferenzen dann bei Altersgruppen. Am Anfang lagen alt und jung noch relativ nah beieinander, wenn es um Fragen von Impfen ging. Aber im Laufe der Zeit sind die Differenzen größer geworden. Am Ende 38% Unterschied im Durchschnitt zwischen alt und jung. Und noch größer sind die Meinungsdifferenzen dann geworden zwischen verschiedenen Parteianhängern. Die waren am Anfang schon im Durchschnitt bei 26 Punkten Unterschied, aber dann eben am Ende und im Laufe der Zeit sieht man, dass die Unterschiede bei den Antworten immer größer geworden sind, zum Beispiel zwischen Anhängern der AfD und der SPD. Also man kann feststellen, in der Zeit der Corona-Pandemie gab es Meinungsdifferenzen, die größer geworden sind. Und das vor allen Dingen bei den Altersgruppen, also zwischen Jüngeren und Älteren und zwischen verschiedenen Parteianhängern.
Danke dir, Claudia, nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Eine ausführliche Analyse des Deutschlandtrends zu 5 Jahren Corona-Pandemie finden Sie auch auf tagesschau.de. Und mehr zu den gesellschaftlichen Konsequenzen durch Corona hören Sie im Podcast CUT, das Virus, das uns trennt, in der ARD-Audiothek. Und jetzt kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist bei der Bundestagswahl sehr knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Parteigründerin Wagenknecht will daher jetzt eine neue Auszählung der Stimmen erreichen und zieht vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Neben ihr haben nach Angaben des Gerichtes auch die Co-Parteivorsitzende Mohammed Ali, 2 Mitglieder und 2 Wähler des BSW geklagt. Portugals Minderheitsregierung ist nach weniger als einem Jahr im Amt gescheitert. Das Zwei-Parteien-Bündnis verlor am Abend eine Vertrauensabstimmung im Parlament. Gegen Ministerpräsident Montenegro waren Vorwürfe laut geworden, dass es Interessenkonflikte mit den Geschäften der Anwaltskanzlei seiner Familie gibt. Jetzt muss in Portugal zum 3. Mal innerhalb von 3 Jahren gewählt werden. In Rumänien darf der pro-russische Politiker Georgescu nicht erneut bei der Präsidentschaftswahl kandidieren. Das bestätigte das Verfassungsgericht in Bukarest und wies seinen Berufungsantrag zurück. Der rechtsextreme Georgescu hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl im November überraschend gewonnen. Anschließend annullierte das Verfassungsgericht das Ergebnis, unter anderem wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung. Mehrere hundert Anhänger von Georgescu protestierten nach dem Urteil vor dem Gerichtsgebäude. Sie schwenkten rumänische Flaggen und beklagten in Sprechchören den Diebstahl ihrer Stimmen. Die Präsidentenwahl soll am 4. Mai wiederholt werden.
Diese Zeilen mit ihrer eingängigen Melodie eroberten vor 40 Jahren die deutschen Charts. Die Erfolgsgeschichte von Modern Talking, die begann mit langen Haaren. Doch noch bevor sie sich von ihren 80er-Jahre-Frisuren trennten, gingen Thomas Anders und Dieter Bohlen getrennte Wege. Mit neuem Look kamen sie 1998 wieder zusammen und feierten ihren weltweiten Erfolg mit mehr als 120 Millionen verkauften Tonträgern bis ins neue Jahrtausend. 2003 war dann endgültig Schluss. Thomas und Dieter hatten sich total zerstritten, betreten seitdem keine Bühne mehr zusammen. Auch heute erschien nur einer der beiden, als ihre erfolgreiche Karriere an einem ganz besonderen Ort geehrt wurde, im Haus der Geschichte in Bonn. Ingrid Bertram war dabei.
Lipgloss, lange schwarze Föhnwelle, Strahlelächeln und ein eingängiger Sound. Das war Modern Talking vor 40 Jahren. Heute sind die Haare von Thomas Anders kürzer und grauer. Aber der Beat ist geblieben und die Fans auch.
Es hieß immer, Modern Talking, wer hört das? Aber am Ende, es wird ja überall gespielt. Sonst wären sie ja nie so erfolgreich gewesen.
Die beste Musik zum Tanzen.
Das war das erste Mal, dass wir mit 12 in die Rollerskate-Disco durften. Und da lief You Can Win If You Want.
Immer dabei die Kita, die Keyboard-Gitarre. Damals war sie ein technisches Novum, heute ist sie museumsreif. Thomas Anders übergibt sie persönlich dem Haus der Geschichte in Bonn.
Ja, es ist schon für mich etwas, wo ich immer noch mich ein bisschen zwicken muss, weil ich hätte ja nie damit gerechnet, dass es mit dieser Karriere mit mir überhaupt so weit kommt. Ich glaube, was unsere Fans definitiv beeindruckt hat, dass sie etwas hatten, worauf sie stolz sein konnten. Ich glaube, das ist mit ein Geheimnis.
Denn egal mit welchem Song, das deutsche Pop-Duo stürmte die Charts nicht nur in Deutschland, sondern international. Doch es lief nicht alles rund. Schon 1987 kam der erste Bruch mit Dieter Bohlen, weil er sich mit Thomas Anders Ehefrau Nora nicht vertrug. Es folgte ein erfolgreiches Comeback. Doch 2003 ging nichts mehr. Es kam zu einer Schlammschlacht in der Boulevardpresse. Die Musiker gingen getrennte Wege. Dieter Bohlen feierte seine Erfolge im Privatfernsehen. Modern Talkings Erfolg bleibt aber.
Also es gab schon den ganz eingängigen Modern Talking Sound, der ja auch auf den Synthesizer-Klängen beruhte. Auch das ein Phänomen der 80er Jahre. Und dann mit den englischsprachigen Texten. Damit waren sie natürlich auch international anschlussfähig. Und der enorme Erfolg im Ausland, vor allen Dingen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, hat ja auch alle Dimensionen gesprengt.
Monatlich hören derzeit rund 15 Millionen Menschen auf Streaming-Plattform Modern Talking. Selbst auf TikTok gibt es einen Hype unter Teenies zu einem Remix. Zeitlos gute Laune, ein Sound, der verbindet.
Egal in welchen Sprachen man im Grunde aufgewachsen ist, zu welchem Kulturkreis man gehörte, welches Land, welcher Kontinent, es ist weltweit verständlich. Und ich glaube, das ist mit dem Geheimnis von Modern Talking. Dass man nicht nachdenken muss.
Warum also damit aufhören? Thomas Anders hat alle Songs nochmal eingespielt und bringt sie mit neuem Sound wieder raus, ohne Dieter Bohlen. Die 80er, sie leben weiter.
Und jetzt noch was für die richtigen Fans. Einer der wenigen bekannten Hits von Modern Talking hieß übrigens Summer in December. Aber vom Sommer sind wir selbst jetzt im März noch weit entfernt. Sven, was erwartet uns denn?
Ja, Helge, da sieht es so aus, dass es in den nächsten Tagen immer kühler wird und die Temperaturen folglicherweise zurückgehen. Meine Regie bitte ich freundlich, die Uhr einzuschalten, sonst haben wir gleich ein Problem mit der Zeit. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Jürgen Gundelsweiler war unterwegs und ist mit seiner Drohne geflogen. Und das ist die Basilika Birnau, wo wir gerade vorbeisteuern. 15 Grad gab es heute im Süden und ich darf noch mal freundlich an die Uhr erinnern. Und an der Stelle geht es, die Uhr ist kaputt, höre ich gerade. Ich bemühe mich mal, eine Einschätzung für 1 Minute 12 Sekunden zu geben. Kalte Luft kommt von Norden rein und wir haben dann diese Kaltfront, mit der wir es zu tun haben. Und wenn wir den Film uns angucken, dann sehen wir folgende Entwicklung. Wir haben Niederschläge diagonal über Deutschland liegen. Das ist die Kaltfront, mit der wir es zu tun haben. Im Südosten gibt es noch Aufhellungen dahinter. Zunächst mal Beruhigung, Aufreißen. Dann später einzelne Schauer, morgen im Tagesverlauf, im Süden häufiger der Regen. Die Temperaturen, die liegen in den Frühstunden meistens zwischen 1 und 6 Grad. Hinter der Front bei Aufklaren bis minus 1 und morgen ganz im Osten Sachsens, im Osten Bayerns nochmal 13 bis 15 Grad. Für die meisten nur noch 6 bis 9, also Helge, es wird kälter. Und wenn wir dann auf den Donnerstag gucken, insbesondere Blick Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland, dort kann es teilweise Schnee mit drin haben. Achtung, sonst insgesamt wechselhaft. Und ja, eben kühler. Der eingehende Satz ist irgendwo also richtig.
Das Wetter in jeder Länge von dir wunderbar. Danke, Sven. Und das waren unsere Tagesthemen für heute. Jetzt geben wir weiter an Sandra Maischberger, die mit Karl Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi darüber diskutiert, wie unsere Verteidigung aufgestellt ist.
Ja, und auf tagesschau.de und tagesschau24 informieren wir Sie natürlich auch über das Wichtigste vom Tage.
Und morgen um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.